Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Drohen, bestrafen, schreien oder beschämen, das war in den Familien, in denen die meisten von uns aufgewachsen sind, leider normal. Diese negativen Denk- und Verhaltensstrukturen in der Eltern-Kind-Beziehung hatten über viele Generationen hinweg Bestand. Unsere Eltern haben häufig unbewusst die Erziehung ihrer Eltern, also unserer Großeltern, übernommen. Und da ihr gerade unseren Podcast hört, gehört ihr wahrscheinlich auch zu denjenigen, die genau diesen Kreislauf durchbrechen wollen. Mittlerweile gibt es sogar einen Begriff für Eltern, die es anders machen und sich von toxischen Mustern im Familienleben befreien wollen. Man nennt uns Cycle Breaker. Wir wollen die eingebrannten Muster aktiv umgestalten und das kann wirklich sehr anstrengend und auch aufwühlend sein. Wir wollen in unserer heutigen Folge mit Autorin, Resilienztrainerin und Kindheitspädagogin Leandra Vogt darüber sprechen, wie wir unsere unbewussten Belastungen erkennen und wie wir es vermeiden, ungünstige Verhaltensweisen weiterzugeben. Aber dabei auch nachgiebig mit uns selbst sein können. Herzlich willkommen, Leandra. Schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Leandra, du hast über dieses Thema ein wirklich interessantes Buch geschrieben. Es heißt Cycle Breaker. Für mein Kind mache ich es anders. Lass uns doch am Anfang mal ganz ausführlich erklären, was Cycle Breaking genau ist.
Ja, genau. Das ist ganz, ganz wichtig, das einmal gut zu definieren. Der Begriff Cycle Breaking an sich steht so ein bisschen, im Deutschen könnte man sagen, für einen Musterbruch. Mhm. Und das beschreibt den Prozess, in dem wir ganz bewusst Verhaltensmuster erkennen und auch aktiv durchbrechen, die generationsübergreifend, das heißt von Urgroßmutter zu Oma und Mama oder auch Opa und Papa weitergegeben wurden. Und dabei geht es ganz häufig natürlich um eher belastende oder dysfunktionale Dynamiken, also um alles, was wir aus unserer eigenen Kindheit mitgenommen haben, was wir häufig gerne loslassen wollen, weil es uns belastet oder sich schwierig anfühlt und vor allem um das, was wir an unsere Kinder eben nicht mehr weitergeben möchten.
Mhm. Okay. Glücklicherweise ist ja heute relativ vielen Eltern bewusst, wie schädlich manche Verhaltensweisen sind. Aber dieses Wissen allein hilft ja dann trotzdem nicht, es anders zu machen. Also jedenfalls nicht immer. Wahrscheinlich jedes Elternteil war schon mal wütend und hat dann irgendwas Gemeines zu seinem Kind gesagt. Und also ich höre das dann, also viele Eltern sind super erschrocken und denken, Mann, ich klinge wie meine eigene Mutter. Dabei wollte ich ja genau das nicht. Wie erkennt man denn, woher solche Verhaltensmuster kommen? Und wie sie mit der Vergangenheit zusammenhängen?
Ja, das ist eine super wichtige Frage. Und vielleicht erstmal noch, du hast gesagt, viele Eltern wissen es besser und machen es dann anders. Und das ist ein Phänomen, ich glaube, das kennen wirklich so unglaublich viele, insbesondere wahrscheinlich die ganzen Eltern, die diesen Podcast hören und auch die Eltern, mit denen ich zusammenarbeite. Und ehrlich gesagt kenne ich das natürlich auch selber, dass wir wie auf Autopilot plötzlich genau die Dinge sagen oder vielleicht auch rausschreien, die wir ja eigentlich vermeiden wollten. Und da finde ich, ist es erstmal total hilfreich und auch wichtig zu wissen, dass es tatsächlich ein Autopilot ist, wenn wir nämlich unter Stress stehen. Ich glaube, das habt ihr auch in euren Büchern öfter mal erwähnt. Dann lohnt sich auch nochmal ein Blick in die Hirnforschung. Wir haben da so einen kleinen Freund im Gehirn, die Amygdala, die aktiviert wird, wenn wir unter Stress stehen. Wir nennen sie mal Amy. Ich finde, das kann man sich immer besser merken. Und Amy, die will uns ganz schnell entlasten und ganz schnell aus dieser stressigen Situation herausbringen. Und das macht die mit Kampf, Flucht oder Einfrieren. Und je nachdem, wie dieser Kampf oder die Flucht aussieht, das macht Amy, indem sie in bestimmte Autobahnen abbiegt, also die am tiefsten und am schönsten ausgebauten Straßen in unserem Gehirn, die durch Wiederholung und ganz, ganz langjähriges Erlernen sozusagen sich bei uns gefestigt haben oder ausgebaut wurden. Das heißt, wenn ich in meiner Kindheit gelernt habe, Wut ist nicht schön, Die musst du unterdrücken. Dann bin ich dazu geneigt, dass ich auch in stressigen Situationen viel, viel schwieriger gelassen mit Wut umgehen kann. Also schnell unter Stress stehe und dann entweder in den Kampf gehe und schreie. Und zwar genau die Dinge schreie, die ich selber in der Kindheit gehört habe. Oder vielleicht auch versuche zu vermeiden und mein Kind dazu auffordere, eben diese Wut genauso zu unterdrücken, wie ich das tun musste. Das finde ich ist erstmal super, super wichtig zu realisieren und zu wissen, dass wir da einfach wirklich einen Autopiloten mit dabei haben. Die gute Nachricht ist aber, wir können neue Autobahnen bauen. Das braucht Ressourcen und das braucht Zeit, aber es funktioniert. Und deswegen müssen wir uns erstmal von diesem Anspruch verabschieden, dass es irgendwie klappen oder funktionieren muss. Das ist und bleibt für immer ein Weg. Ja? Wir müssen für immer diese neuen Straßen und Städte bauen. Genau, und dann hast du gefragt, woran erkenne ich denn, dass es sich um so ein altes Muster handelt, was ich mittrage sozusagen oder weitertrage. Und das ist tatsächlich erstmal die große Kunst. Grundsätzlich würde ich sagen, sind erstmal ganz wichtige so Anzeichen oder Impulsgeber, die wir selber in uns drin tragen, einmal das Schuld- und das Schamgefühl. Wann immer wir uns nach einer Situation mit unserem Kind schuldig fühlen oder schämen, lohnt es sich auf jeden Fall da mal näher hinzugucken. Warum schämen wir uns eigentlich? Weil häufig kann die Scham ja und auch das schlechte Gewissen ganz wichtiger Leuchtturm dafür sein, dass wir entgegen unserer eigenen wirklichen Werte, die wir ja eigentlich kennen, ja, und das eigentliche Wissen, was wir haben, was wir anwenden wollten, dass wir uns entgegengesetzt verhalten haben. Das heißt, das ist schon mal ein wichtiges oder kann ein wichtiges Zeichen sein. Und auch, wenn wir mal rekapitulieren, was am Tag so alles passiert ist und merken, okay, in bestimmten Situationen haben wir vielleicht nicht ganz adäquat reagiert, ja, also nicht der Situation angemessen. Also das berühmte umgestoßene Orangensaftglas, ja, hat uns zum absoluten Nervenzusammenbruch gebracht. Wir haben rumgeschrien und unser Kind aufs Zimmer geschickt oder so. Das ist eine ganz deutliche Situation, in der so ein bisschen die Unverhältnismäßigkeit, ne, von unserem Reagieren deutlich werden kann. Auch das ist ein guter Leitgedanke, dass man guckt, stand eigentlich mein Gefühlserleben und auch meine Reaktionen im Verhältnis zu dem, was wirklich passiert ist, wenn ich versuche, das ganz objektiv mal zu beschreiben. Dann ist auch ein guter Indikator, wenn wir so ganz starke Abwehrreaktionen haben und wirklich starke Emotionen auf ein bestimmtes Verhalten oder eine bestimmte Situation mit unserem Kind, wo wir merken, boah, ne, das geht ja gar nicht und werden sofort wütend und fallen eben in diese Unverhältnismäßigkeit. Ne? Also, weiß ich nicht, unser Kind hat jetzt ganz objektiv betrachtet einen kleinen Kratzer, ja, ist hingefallen, hat einen kleinen Kratzer am Knie, weint aber ganz doll. Und für uns geht's gar nicht, ja, wir werden richtig doll wütend und denken, was denn das, soll nicht so rumjammern, das ist eine ganz starke Abwehrreaktion, die darauf hindeuten kann, dass wir oft gehört haben, ach, das ist doch nichts, hör auf zu heulen, beruhig dich jetzt mal, ja, dabei hat das Kind sich in der Situation vielleicht total erschreckt und weiß gar nicht, kann gar nicht einordnen, ob die Verletzung jetzt schlimm ist oder nicht. Oder vielleicht gibt es auch eine Verletzung, die wir gar nicht so auf den ersten Blick sehen. Das heißt, so ganz starke Abwehrreaktionen sind auch nochmal ein Indikator. Und auch so innere Konflikte mit ganz, ganz strikten Glaubenssätzen, die wir haben. Ja, also grundsätzlich, Kinder müssen gehorchen. Und dann lesen wir etwas und können das gut nachvollziehen, nämlich ja, Kinder haben sind kompetente Wesen und haben ein Recht auf ihre Bedürfnisse und Gefühle und ein Recht darauf, dass sie darin gesehen werden. Wenn wir da einen inneren Konflikt haben, da lohnt sich das dann wirklich mal, sich hinzusetzen und mal anzufangen zu reflektieren.
Okay.
Leandra, gibt es dann außer dieselben Reaktionen wie die eigenen Eltern zu zeigen, noch andere Anzeichen dafür, dass ich meine eigenen Prägungen und Erfahrungen ja unbewusst und ungewollt weitergebe?
Ja, ich würde sagen, grundsätzlich ist es super wichtig, immer mit sich selber einzuchecken, um zu spüren, was ist genau meins und was ist der Situation geschuldet. Also Anzeichen, insofern würde ich sagen, ist erstmal super schwierig, pauschal zu sagen, ja, also welche Anzeichen gibt es, die mir dabei helfen zu erkennen, was ist meins, was ist meine Prägung. Wir sind ganz unterschiedlich. Jeder Mensch ist unterschiedlich, jedes Kind ist unterschiedlich. Unser Lebensrucksack, den wir mit uns tragen, ist ganz individuell. Deswegen lohnt es sich eher, ins Innere zu gucken, immer wieder mit sich selber einzuchecken und wie so ein Tagebuch zu führen über die eigenen Gefühle und Gefühlslagen, anstatt danach zu fragen, wenn ich besonders laut geschrien habe, dann ist es wahrscheinlich mein Thema. Versteht ihr, wie ich meine?
Mhm.
Also es lohnt sich immer, sich Zeit dafür zu nehmen, sich selber gut kennenzulernen, damit wir identifizieren können, was wirklich uns gehört, was vielleicht durch gesellschaftliche Prägungen und Glaubenssätze, die wir unbewusst übernommen haben, ja, bedingt wird und was jetzt tatsächlich von unseren Eltern uns anerzogen wurde, wenn man das so sagen kann. Deswegen der allererste, wichtigste Impuls im Kontext Cycle Breaking wäre aus meiner Sicht, sich den Raum zu nehmen, sich selber gut kennenzulernen, mal wirklich aufzuschreiben über, lass es erstmal 2 Wochen sein, ja, wo ich mir sage, okay, so jetzt track ich mal mein Erleben, ja, im Familienalltag und schreibe mir abends immer auf, was ist heute so passiert, was mich besonders beschäftigt hat oder mein Kind besonders beschäftigt hat und wie ging es mir dabei, was habe ich da eigentlich gefühlt, welches Bedürfnis lag vielleicht hinter diesem Gefühl und welcher Gedanke, welche Überzeugung, welcher Glaubenssatz hat vielleicht dazu geführt, dass ich die Situation so oder so eingeordnet habe? In meinem Buch gibt es übrigens auch einen Downloadbereich, wo man eine ganz ausführliche Liste von Gefühlen und Bedürfnissen findet, weil je nachdem, wie gut oder nicht gut wir lernen durften, unsere Gefühle und Bedürfnisse zu verbalisieren, kann das einem richtig, richtig schwer fallen, aufzuschreiben, wie es mir eigentlich am Tag ging.
Mhm.
Und da gibt es ein bisschen Hilfestellung.
Ja, cool. Sehr, sehr gut. Jetzt ist es ja so, dass wenn man Muster brechen will, dann müssen wir uns ja gedanklich auch sehr intensiv mit unserer eigenen Kindheit und auch mit dem Verhalten unserer eigenen Eltern auseinandersetzen. Und viele der heutigen Eltern kommen dann eben auch mit ihren eigenen Eltern ins Gespräch. Die fühlen sich nicht selten dann angegriffen, weil sie dieses "Ich mache das anders als ihr" vielleicht übersetzen mit "Du hast es nicht gut gemacht". Hast du vielleicht ein paar Tipps, wie die heutigen Eltern gut ins Gespräch kommen mit den jetzigen Großeltern?
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist kortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Ja, das finde ich eine super wichtige und wunderschöne Frage. Das war mir auch ein super großes Anliegen im Buch, nicht aufzurufen zum rudimentären Kontaktabbruch und zu großen Konfliktgesprächen und zu Belehrungen, sondern es war mir ein großes Ziel, dabei zu begleiten, möglichst viel Frieden zu stiften in der Familie, transgenerational, auch dann, wenn wir anders handeln wollen, als unsere eigenen Eltern das getan haben. Bevor wir vielleicht zu so einem, so einem Gespräch kommen, finde ich es auch nochmal wichtig zu differenzieren zwischen einem Muster, einem Glaubenssatz und einem Trauma, beziehungsweise nochmal zu schauen, inwiefern die miteinander zusammenhängen. Ja? Also so ein Glaubenssatz ist etwas, das ist eine innere Überzeugung, die wir mit uns tragen, die wir uns im Laufe unseres Lebens angeeignet haben. Der Glaubenssatz, der kann entstanden sein durch eigene Erfahrungen, die wir gemacht haben, durch einen gesellschaftlichen Grundtenor, den wir übernommen haben, oder eben auch durch unsere Eltern, die diesen Glaubenssatz an uns weitergegeben haben. Und Glaubenssätze können zu einem bestimmten Verhalten führen, was sich auch in Mustern wiederfinden kann. Also Muster sind einfach bestimmte Verhaltensweisen, die wir wie auf Autopilot immer wieder ausführen. Ja, so sind unsere Autobahnen. Und dann gibt es aber auch bestimmte Muster und Verhaltensweisen und Überzeugungen, die eben nicht durch so eine Übertragung stattgefunden haben oder eine eigene Schlussfolgerung im Alltag, sondern die durch wirklich extrem belastende, schwierige und traumatische Erfahrungen sich entwickelt haben. Und da ist es super wichtig, einmal zu differenzieren, weil Cycle Breaking ist an sich schon mal eine Herausforderung, ne? Also wenn wir die Amy austricksen wollen und neue Autobahnen und Städte bauen wollen, das kostet einfach Zeit und Kraft und Ressourcen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist aber gleichzeitig wahnsinnig wichtig zu wissen, dass es wirklich bestimmte Autobahnen gibt. Da brauchen wir Unterstützung, die vielleicht erstmal abzubauen. Und das sind beispielsweise traumatische Erfahrungen. Und je nachdem, welche Erfahrungen ich in meinem Elternhaus gemacht habe, sollten wir gar nicht alleine zurück in die Vergangenheit reisen. Ja, da ist es angezeigt und wirklich wichtig, dass wir uns Begleitung holen in einem therapeutischen Setting. Das ist mir super wichtig zu sagen, weil nichts fände ich schlimmer, als wenn man irgendwie mitnimmt, hey, super, ich muss nur meine Glaubenssätze auflösen und dann klappt das mit dem Cycle Breaking einfach mit genug Disziplin. Nein, manchmal reicht es eben nicht, nur zu trainieren, sondern manchmal braucht es eine Aufarbeitung und die müssen wir wirklich nicht alleine machen. Das ist mir super wichtig. So, wenn wir denn dann Cycles breaken, sagen wir mal, auf einem möglichst gesunden Fundament stehen und es einfach wirklich lediglich darum geht, unseren eigenen Eltern zu verdeutlichen, hey, passt auf, ich habe neue Sachen gelernt über die kindliche Entwicklung und darüber, was Kinder so brauchen und möchte das umsetzen. Das bedeutet, dass ich ganz anders erziehe, als ihr mich erzogen habt. Dann ist es super wichtig, aus meiner Sicht, in einem ganz offenen Dialog zu stehen mit den eigenen Eltern und vor allem nicht nur zu erzählen, was wir so vorhaben, sondern auch zuzuhören und ganz viele Fragen zu stellen, danach zu fragen, warum unsere eigenen Eltern eigentlich bestimmte Entziehungsentscheidungen getroffen haben oder was sie dazu bewegt hat, bestimmte Glaubenssätze in ihrem Leben zu etablieren oder ihnen zu folgen. Weil, und das unterschätzen wir oft, das Cycle Breaking ist zwar ein neuer Begriff, aber die Dynamik an sich ist überhaupt nicht neu. Es gibt ganz, ganz viele Eltern, auch in den alten Generationen, die schon Muster durchbrochen haben. Das sah dann sicherlich anders aus als bei uns heute. Da ging es dann vielleicht um körperliche Gewalt, die dann möglichst weggelassen wurde. Und dennoch ist es ja aber ein Muster, was sie selber als Kind erlebt haben und was sie durchbrochen haben, was super viel Kraft gekostet hat. Deswegen wäre hier mein allergrößter und wichtigster Impuls, zuhören und zusammen sprechen und vor allem in Ich-Botschaften sprechen, wenn wir von unseren Entscheidungen erzählen. Ja, uns zu lösen von dem, du hast das so und so gemacht und das war falsch und guck mal, du musst das jetzt heute anders machen. Sondern zu erzählen, was wir gelernt haben, was wir heute wissen über kindliche Entwicklung und die Auswirkungen von bestimmten Bindungsqualitäten und wie wir uns entschieden haben, dass zu fördern in unserem Leben mit unserem Kind und dann nachzufragen, kannst du das verstehen? Hast du das eigentlich schon gewusst? Wie sah das eigentlich bei dir früher aus, als du Mama oder Papa warst? Wonach hast du dich gerichtet? Und dann dem zu folgen, was dabei rauskommt.
Leandra, wenn wir uns mit unserer Kindheit beschäftigen, dann stellen ja viele fest, dass da ganz, ganz viele unbearbeitete Wunden sind, ja, die teilweise auch über Jahrzehnte lang verdrängt wurden. Du sagst aber, dass es total wichtig ist, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Warum?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da möchte ich einmal vorausschicken, es kann wirklich heavy cost sein, aber es ist wirklich so lohnenswert, sich damit zu beschäftigen und sich zu trauen, auch die unangenehmen Gefühle mal zu spüren und anzuschauen. Immer mit dem Gedanken, daraus Kraft und vielleicht ein bisschen mehr Frieden für die Zukunft zu schöpfen. Mhm. Wir alle, das möchte ich jetzt mal behaupten, haben aus unserer Kindheit die ein oder andere Verletzung mitgenommen. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, manche sind tiefer als andere, aber Schmerz ist Schmerz. Das heißt, wir alle haben irgendwelche prägenden, vielleicht schwierigen Erfahrungen aus der Kindheit mitgenommen. Und die beeinflussen unser Handeln als Eltern, ganz klar, weil sie sind ein Teil von uns. Ob wir das jetzt merken oder nicht, das ist egal. Wir tun es auf jeden Fall. Und wenn wir uns diesen Themen nicht stellen, sie nicht angucken und uns diesen Themen nicht bewusst sind, dann kann es sein, dass wir eben diese Themen auf unsere Kinder projizieren. Und das ist dann sozusagen der Weg in das Nicht-Cycle-Breaking, in das Weiter-Cyclen. Das heißt, also um ein Beispiel zu nennen, wer jetzt als Kind beispielsweise ganz wenig gesehen und gehört wurde in dem, was er braucht, der könnte ganz unbewusst von seinem eigenen Kind erwarten, dass die Kinder diese Leere füllen und besonders viel Aufmerksamkeit uns schenken. Ja, das ist dann eine sogenannte Parentifizierung vom Kind, was die Kinder total überfordern kann. Mhm. Oder jemand, der selber ganz wenig emotionale Sicherheit erlebt hat, also keinen Halt bekommen hat bei Wut, Trauer, Frustration, der könnte dann Schwierigkeiten haben, starke Gefühle vom eigenen Kind auszuhalten und dann eben dazu geneigt sein, die Wut des eigenen Kindes oder auch die Trauer zu unterdrücken. Dabei ist das so wichtig, diese Gefühle spüren zu dürfen, um einen lösungs- und chancenorientierten Umgang damit überhaupt erst zu erlernen. Das heißt, unsere eigene Auseinandersetzung mit unserer eigenen Vergangenheit ist immer auch ein ganz, ganz hilfreicher Prozess für unsere Kinder. Und deswegen lade ich dazu ein. Und wie gesagt, hier auch nochmal der Hinweis, das müssen wir nicht alleine tun.
Was braucht es denn noch, um die Cycles sozusagen wirksam zu durchbrechen?
Ja, genau. Also wenn wir bemerkt haben, hey, hier, da ist eine Prägung, die ist mir bewusst geworden, die möchte ich so, wie ich sie in mir trage, nicht unreflektiert weitergeben, dann ist es im allerersten Schritt, habe ich auch schon erwähnt, werde ich nie müde zu erwähnen, die Selbstreflexion. Also sich wirklich abends, und das muss nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, ja, sich einmal kurz abends hinzusetzen und zwei Fragen zu beantworten. Was habe ich heute erlebt und wie ging es mir damit? Ja, also selbst zu reflektieren, wie wir unseren Tag, unsere Aufgaben, unsere Beziehung zu unserem Kind erleben, was wir darüber denken und welche Bedürfnisse uns eigentlich so von unserer Seite aus im Alltag bewusst sind. Mhm. Dann kann es hilfreich sein, wenn wir hier eben so gewisse Regelmäßigkeiten erkennen. Ja, also wenn ich merke, boah, immer abends werde ich irgendwie extra gereizt, da bin ich super gestresst und da geht's los. Da ist mir plötzlich komplett egal, wie es meinem Kind geht. Das soll jetzt sofort Zähne putzen, Schlafanzug anziehen und dann am besten die Klappe halten. Ja, wenn ich das bei mir bemerke, dann kann es sich lohnen, die Gefühle wirklich aufzuarbeiten. Mal zu schauen, warum ist es für mich eigentlich unter Stress schwierig, die starken Gefühle meines Kindes adäquat zu begleiten? Was brauche ich, damit es mir leichter fällt? Was habe ich eigentlich in meiner eigenen Kindheit erlebt in diesen Zahnputzsituationen? Und dann fällt uns meistens ganz schnell auf, ja, also hätte ich da irgendwie rumgemuckt, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie kein Abendessen bekommen oder so. da lohnt es sich dann wirklich, das aufzuarbeiten. Das können wir entweder im therapeutischen Setting tun, wir können unsere ganz eigenen Ressourcen erforschen, ob wir vielleicht Bilder malen wollen, Tagebuch mal schreiben möchten, mit unseren Eltern drüber reden wollen oder mit einer guten Freundin, mit Gleichgesinnten, die vielleicht Ähnliches erlebt haben. Also uns wirklich Raum zu nehmen, das mal zu verarbeiten und uns die Aufmerksamkeit zu schenken und uns Zuspruch zu geben, dass das wirklich nicht fair war, was wir da erlebt haben. Und dann ist es für Cycle Breaking ganz, ganz wichtig, also wenn wir wieder an die Autobahn und die Städte denken, dass wir Ressourcen in der Hand haben, Handlungsmöglichkeiten lernen, alternative Reaktionen sozusagen trainieren, die diese neuen Autobahnen, die den Grundstein für diese neuen Autobahnen legen. Ja, also das ist dann erstmal ein ganz verwucherter Trampelfahrt in unserem Gehirn. Und Amy denkt sich so, was denn das? Nee, ich nehme lieber die Autobahn. Und damit wir die möglichst schick ausschmücken können, diese neuen Trampelpfade, braucht es eben alternative Handlungsmöglichkeiten. Und da dürfen wir wirklich kreativ sein, ausprobieren. Und da finde ich es wirklich wichtig, auch nochmal zu sagen, wir dürfen uns von diesem funktionalen Anspruch lösen. Es muss nicht in Anführungsstrichen klappen, ja, dieses neue Verhalten, sondern es geht wirklich um die Haltung, um dieses Umdenken und Umlenken. Und wenn wir merken, gut, also dreimal tief durchatmen ist jetzt nicht so mein Weg, dann probieren wir eben was anderes aus. Für manche Eltern, je nachdem, ob es gerade möglich ist, ist es total hilfreich, sich mal auf den Boden zu setzen in solchen Situationen. Andere wiederum machen das Fenster auf, andere wiederum verlassen kurz den Raum. Und dann, was ich vielleicht auch noch mitgeben kann, das habe ich selber gerade neu entdeckt und erlebe das in meinen Beratungen als total lohnenswert. Es gibt sogenannte Fidget-Ringe. Das sind so Fingerringe mit Perlen dran, an denen man so rumspielen und rumfummeln kann. Und die helfen oder können helfen zum Stressabbau, bei Nervosität. Und die sehe ich für diesen Moment zwischen Reiz und Reaktion, also ja, wo Amy in Alarmbereitschaft gesetzt wird und unser Kind irgendwas tut, was uns nach unseren alten Autobahnen wirklich aus dem Konzept bringt und uns auf diese alten Autobahnen führt, diesen Moment wirklich zu nutzen und immer wieder zu erspüren, jetzt ist der Moment gekommen, an dem ich anders abbiegen möchte. Ja, und dann dürfen wir wirklich erstmal die Aufmerksamkeit auf uns lenken. Durch Hinsetzen, durch Atmen, durch Fidget-Ringe, durch Fenster auf, egal was es ist. Und da dürfen wir ausprobieren. Und das, was heute klappt, klappt morgen vielleicht nicht. Und das ist auch okay. Es geht um die Haltung dahinter, um dieses sich selber spüren und zu entscheiden, bevor ich auf mein Kind reagiere, kümmere ich mich erstmal ganz, ganz kurz um mich und erlaube mir zu spüren, dass mich diese Situation gerade komplett ankotzt, stresst, beängstigt, wütend macht, was auch immer. Mhm. Und dann kann es wirklich hilfreich sein, wie wir am Anfang eingangs auch schon besprochen haben, wo ich euren Podcast ja besonders für liebe und eure Bücher, sich neues Wissen aneignen. Mhm. Also lernen zu verstehen, was passiert da eigentlich bei meinem Kind, warum reagiert es so, zu realisieren, das macht es gar nicht, weil es ein kleines manipulatives Tyrannenkind ist, was mich aus dem Konzept bringen möchte, sondern weil es auch gerade erst lernt, Gefühle zu spüren und zu deuten und zu regulieren und Hilfe dabei braucht. Also sich wirklich Wissen anzueignen über die kindliche Entwicklung und dann auch zu schauen, wie geht es eigentlich mit den Gefühlen? Wie benennt man die überhaupt? Also wirklich selber anfangen zu lernen, zu trainieren, bestimmte Gefühle, die wir spüren, zu benennen, Worte dafür zu finden, mal zu überlegen, angenommen, dieses Gefühl wäre mein Freund, auf welches Bedürfnis will mich das denn hinweisen, wie heißt überhaupt dieses Bedürfnis? Ja, also wirklich zu trainieren, wie im Fitnessstudio. Und auch hier, das müssen wir nicht alleine machen, der Austausch mit gleichgesinnten Eltern, die auch andere Wege gehen wollen und sich ehrlich zu erzählen, heute ging gar nicht, ne? Ich habe es überhaupt nicht geschafft. Oder hey, was heute für mich voll sinnvoll war, einfach mal die Augen zu machen und irgendwie mein Lieblingslied in meinen Ohren spielen zu lassen. Das hat mir total geholfen. Also der Austausch mit Menschen, die Ähnliches erleben, wo wir das Gefühl haben, wir können wirklich wir sein und erzählen, wie es uns wirklich geht, was wir erleben, das kann eine riesengroße Unterstützung beim Cycle Breaking sein.
Mhm.
Okay, dann lass uns mal über ein paar konkrete Verhaltensmuster sprechen. Viele haben wahrscheinlich in ihrer Kindheit ja eine emotionale Vernachlässigung erlebt und sie mussten ihre Gefühle damals, wie du es eben schon gesagt hast, unterdrücken. Und dadurch haben sie natürlich auch nicht gelernt, ja, adäquat mit ihnen umzugehen. Gerade Wut ist immer so ein Thema. Wer in der Kindheit nicht wütend werden oder sein durfte, der hat im Erwachsenenalter wirklich Schwierigkeiten, ja, diese Emotion zu bändigen. Durch die damalige Vernachlässigung fühlten sich die Kinder häufig ungeliebt und unwichtig. Und das hat sich natürlich auch nachhaltig auf ihr Selbstwertgefühl ausgewirkt. Zu welchen Problemen im Umgang mit unseren Kindern kann das denn führen? Und vor allen Dingen, was können wir dagegen tun?
Ja, genau. Also diese emotionale Vernachlässigung ist tatsächlich, glaube ich, eins der größten Muster, was uns aktuell beschäftigt. Da lohnt sich erstmal auch vor allem Blick in die Vergangenheit und in das Wissen, was den Generationen vor uns zur Verfügung stand. Ich weiß nicht, ob ihr das schon besprochen habt. Ich finde es immer unfassbar augenöffnend zu besprechen, dass der Elternratgeber, der von der Ärztin Johanna Hara mit und für die Grundsätze von Hitler formuliert wurde, der wurde bis in die frühen 80er Jahre ganz normal verkauft. Mhm. Ja, und in diesem Ratgeber wurde ganz klar dazu aufgerufen, die Gefühle und Bedürfnisse schon im Säuglingsalter zu negieren, abzuwerten, zu ignorieren, bloß nicht beispielsweise den schreienden Säugling auf den Arm zu nehmen oder gar zu stillen nach Bedürfnis. Ja, und dieser Ratgeber hieß erst die deutsche Mutter und ihr erstes Kind und später dann nur noch die Mutter und ihr erstes Kind. Mhm. Aber ist es nicht unglaublich interessant zu wissen, dass dieser Ratgeber bis in die 80er als ganz normaler Elternratgeber verkauft wurde? Das heißt, millionenfach. Das ist so krass. Das heißt, eine wohlwollende Mama, die sich informieren möchte darüber, was Kinder brauchen, wie man den Job als Mama oder Papa eigentlich gut macht, die geht in den Buchladen und hat dieses Buch in den Händen, hat dafür auch noch Geld ausgegeben. Und das finde ich erstmal unglaublich wichtig zu verstehen und zu realisieren, dass das ein Teil unserer Geschichte ist, ein Teil der Geschichte unserer Eltern und eben unsere eigene Kindheit, jetzt in den Generationen, in denen wir jedenfalls noch stehen, auf jeden Fall Bestandteil von den allermeisten Haushalten war. Ja. Und warum sage ich das? Weil ich glaube, dass wir aus einer Wut und aus einem vorwurfsvollen Gedanken heraus, da stehen wir ja wieder total unter Stress und wir wollen ja unsere Amy beruhigen. Wir wollen sie nicht mehr so sehr unter Stress setzen, ja. Das heißt, so eine Neugier und eine Offenheit dafür, woher eigentlich bestimmte Haltungen, auch transgenerational in unserer Gesellschaft kommen, das finde ich super wichtig. So, jetzt haben wir ein bisschen Verständnis oder vielleicht nicht unbedingt Verständnis, aber wenigstens Nachvollziehbarkeit geschaffen und uns Wissen darüber angeeignet. Jetzt wissen wir auch, aha, das war also der Glaubenssatz. Ja, wenn ich meine Eltern glaubten, wenn sie auf mich hören oder wenn sie meine Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen und ernst nehmen, dann dachten sie, dass es hätte sein können, ich entwickle mich zu einem ganz schrecklichen Tyrann, mhm. ja, zu einer egozentrischen, selbstsüchtigen, schrecklichen Person. So, okay, wie traurig, wie schade, wie schrecklich für mich, ich armes Kind. Und sich da wirklich das zu erlauben, zu weinen, zu fluchen, sich selbst, da sind wir dann beim inneren Kind, was ich eigentlich nicht so gerne verwende, den Begriff, weil ich finde, dass der ganz häufig falsch verwendet wird, aber sich selbst, ja, sich die eigene Erfahrung, sich da die Gefühle zuzusprechen und auch sich zu erlauben, darüber frustriert und wütend zu sein. Warum? Weil, und das ist nicht angenehm, aber diese Wut und diese Frustration, die können ganz wertvolle Antreiber sein, die uns jetzt dabei helfen, auch dann, wenn es schwer ist im Alltag, neue Wege zu gehen mit unserem Kind. Das heißt, diese wirklich ehrliche Innenschau, die kann uns dabei unterstützen, Antrieb zu finden. Auch dann, wenn es jetzt nicht der leichteste Weg ist, den Weg auf den Trampelpfad einzuschlagen und für unser Kind die Dinge anders zu machen, nämlich ein ganz lautes Weinen, was wir gerade gar nicht nachvollziehen können, zu erlauben. Mhm. Oder Trauer bei unserem Kind, ja, über einen, weiß ich nicht, einen Verlust von irgendeinem Lolli, ja, was wir auch vielleicht nicht unbedingt nachvollziehen können, aber zu erlauben und ihm zu helfen, diese Gefühle zu spüren, jetzt, hier und heute, bereits in der eigenen Kindheit, um dann möglichst früh eben eine Autobahn zu bauen, die eher einen lösungsorientierten Umgang mit Gefühlen hat, als einen unterdrückenden.
Mhm. Okay, jetzt sprechen wir über die alte Erziehung. Als wir Kinder waren, da gab es ja ziemlich wenig Raum für Selbstbestimmung für Kinder. Also die Erwachsenen haben einfach entschieden. Aber das ist ja gerade jetzt in der bedürfnis- und beziehungsorientierten Begleitung von Kindern heutzutage ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und also viele Eltern fragen sich oder sind sich unsicher, ob diese Führung, die sie jetzt mit ihren Kindern haben, ob die zu eng ist oder ob das Maß an Kontrolle vielleicht zu locker ist. Ja. Wie kann man denn das erkennen? Also, ja, bin ich zu, mache ich zu viel oder mache ich zu wenig?
Ja, das ist tatsächlich die Frage aller Fragen, würde ich fast sagen. Also insbesondere dann, wenn wir aus so einem autoritären Erziehungsumfeld kommen, wo wir ganz wenig selbst entscheiden durften, kann es passieren, dass wenn wir uns eben nicht diesen Raum zur Selbstreflexion und diesen Raum zum Verarbeiten der eigenen Gefühle geben, dass wir in so einen Gegenteil verfallen, ja, und ich sage immer ganz gerne, das Gegenteil ist genauso falsch. Also, wenn wir besonders streng und autoritär erzogen wurden, neigen wir vielleicht, ja, wenn wir nicht reflektieren und verarbeiten dazu, in Richtung laissez-faire, also anti-autoritäre Erziehung zu neigen. Und die ist tatsächlich eigentlich genauso schlimm. Das ist nur die Kehrseite der Medaille. Das ist erstmal auch nochmal wichtig zu verstehen. Und da würde ich sagen, ist erstmal ein Impuls, sich damit zu beschäftigen. Wie sieht eigentlich autoritärer Erziehungsstil aus? Was macht der aus? Woran erkenne ich den? Welche Auswirkungen kann der auf das Verhalten meines Kindes haben und auf unsere Bindungsqualität? Und gleiches auch mit dem antiautoritären Erziehungsstil. Also sich wirklich Wissen aneignen. Das würde jetzt hier, glaube ich, ein bisschen in den Rahmen sprengen. Aber ich weiß, dass wir da in eurem Podcast auch ganz viel tolle Informationen finden. Und wer möchte, kann bei mir auch gerne vorbeischauen. Und da gibt es ja wirklich mittlerweile, Gott sei Dank, ganz viel Wissen frei zugänglich. Und es gibt den sogenannten autoritativen Erziehungsstil. Der ist die goldene Mitte. Und zu erkennen, ob ich jetzt gerade, weiß ich nicht, nach links oder rechts, nach oben oder unten ausschlage, da ist es tatsächlich die hohe Kunst. Und was da helfen kann, ist auch wieder an dieser Stelle Selbstreflexion und der direkte Kontakt zu unserem Kind. Schauen, wie geht es meinem Kind? Wie reagiert es gerade? Wie fühlt es sich? Zieht es sich zurück? Ist es irgendwie gerade traurig? Braucht es Hilfe? Ist es öffnet es sich mir? Erzählt es, wie es ihm geht? Oder verschließt es sich eher? Sucht es vielleicht ganz besonders vermehrt gerade meine Nähe? Und hat Angst, sich zu lösen von mir? Exploriert nicht mehr so frei? Ja, also da gibt es ganz vielfältige, unterschiedliche Indikatoren dafür. Das Wichtigste ist, dass wir uns erlauben, mit uns und unserem Kind ehrlich im Kontakt zu stehen und zu gucken, so, wie jetzt mir, wie jetzt meinem Kind heute und was brauchen wir, um möglichst mental gesund und möglichst gelassen durch den Alltag hier heute zu kommen.
Es gibt ja auch noch etwas anderes, was ganz häufig unbewusst weitergegeben wird, nämlich ein bestimmter Leistungsdruck. Also wir sind ja so aufgewachsen, dass wir irgendwie außergewöhnliche Leistung anbringen mussten, um überhaupt gesehen zu werden und ja so ein bisschen elterliche Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das hat sich natürlich bei ganz vielen auch als Glaubenssatz verfestigt. Wie schaffen wir es denn, diesen Leistungsdruck möglichst nicht an unsere Kinder weiterzugeben?
Ja, finde ich auch ein ganz wichtiges Thema, habe ich auch aufgenommen als einen dieser 20 toxischen Muster. Ja. Wobei ich gebe zu, toxisch ist ein sehr reißerischer Begriff, aber man muss ja erstmal die Aufmerksamkeit bekommen, nicht wahr? Aber wir können uns doch auf jeden Fall einigen, es ist ein schwieriges Muster, es kann ein schwieriges Muster sein. Es kann aber auch wir können auch ganz viel Positives daraus ziehen. Und das habe ich heute noch nicht erwähnt. Auch total wichtig und schön, gerade auch, wenn wir mit unseren eigenen Eltern, Großeltern über diese Themen sprechen, dass wir uns auch mal danach fragen, gibt es vielleicht auch positive Muster oder positive Glaubenssätze, die ihr mir mitgegeben habt oder die, ja, die ich heute spüre, wo ich merke, boah, Gott sei Dank wurde mir das in die Wiege gelegt. Das hat mich wirklich im Leben weitergebracht. Ja. Und so kann es natürlich, kann so ein Leistungsdruck, also der Leistungsgedanke an sich, kann dazu geführt haben, ja, dass wir besonders fleißig in der Schule waren oder diszipliniert sind, besonders pünktlich oder was auch immer, ja. Und da auch mal so ein bisschen einen Gegenpol zu finden, zu gucken, okay, was kann ich denn eigentlich Positives aus den unterschiedlichen Mustern ziehen, was heute sinnvoll für mich noch ist und was ich weitergeben möchte. Und wenn ich dann aber eben so ein Thema habe, ne, wie Leistungsdruck, der wirklich schwierig war, der mein Selbstwertgefühl gemindert hat, dann ist es auch hier wieder die gleiche Dynamik, zu der ich einlade, nachforschen, was hat meine Eltern dazu bewegt, diesen starken Leistungsdruck mir aufzuerlegen, was war eigentlich deren Intention, deren Wissen über das Lernen selbst, was weiß ich heute darüber, wie Kinder lernen, was wichtig dafür ist, dass sie lernen und liebe ich mein Kind vielleicht eventuell auch dann, wenn es nicht leistet? Und wenn ja, wie kann und möchte ich meinem Kind das vermitteln? Ja, und da kann eben beispielsweise die Differenzierung zwischen personenbezogener Kritik und handlungsbezogener Kritik eine ganz tolle Hilfestellung sein. Also, dass wenn ich merke, okay, da ist irgendwie so ein ganz starker Leistungsgedanke in unserer Familie, und ich möchte ein bisschen damit anfangen, den mal zu durchbrechen, dann kann ein erster, toller, wichtiger, hilfreicher Schritt sein, dass ich meinem Kind eben nicht sage, du bist faul, du erreichst nichts, du bist nichts, wenn du dies und das nicht erreichst, sondern mir ist ganz doll wichtig, dass dir bestimmte Möglichkeiten offen stehen. Ich finde es ganz toll, wenn ich sehe, wie du dich bemühst. Ich finde es beeindruckend, wenn ich sehe, dass du nicht aufgibst. Und gleichzeitig liebe ich dich immer komplett und bin immer für dich da. Auch dann, wenn ich sehe, dass du scheiterst. Auch dann, wenn ich sehe, dass dir etwas schwerfällt. Auch dann, wenn ich sehe, dass du gar keine Lust auf etwas hast. Ich möchte dich dabei unterstützen, dass es dir im Leben leichter fällt. Was brauchst du gerade? Ja, also auch hier bitte keine pauschalen Formulierungen einfach so übernehmen, sondern in die handlungsbezogene Kritik sozusagen wechseln, also eher das Verhalten und das Handeln unserer Kinder besprechen. Kritik ist vielleicht auch schon so ein bisschen abwertender Begriff, ja. Das Besprechen, anstatt die Person unseres Kindes in irgendeiner Form zu bewerten und oder gar an Leistung zu knüpfen, ja. Und wie kann uns das gelingen? Das Wichtige zu wissen ist ja, wenn wir das selber mitbekommen haben, ja, und Glauben, Selbstwert ist an Leistung geknüpft, dann können auch wir hier diesen Schritt nicht umgehen, um uns selber erstmal Empathie zu schenken und zu bedauern, dass wir erleben mussten, dass wir das Gefühl hatten, wir sind weniger wert, wenn wir scheitern. Also so eine positive Fehlerkultur überhaupt erstmal selber uns einladen zu leben, ja, und da den Raum für öffnen. Und auch hier, das finde ich wirklich wichtig zu sagen, ich rede jetzt so viel, ich finde es wirklich wichtig zu sagen, das ist und bleibt ein lebenslanger Prozess und es ist okay, wenn wir das Gefühl haben, dass es nicht von heute auf morgen klappt.
Total. Jetzt sind ja viele von uns noch früher mit der Wenn-Dann-Keule aufgewachsen und so mancher erlebt, dass er aus Hilflosigkeit seinen eigenen Kindern gegenüber plötzlich auf ähnliche Art und Weise erzieht. Auch das ist ein Muster, das wir unbedingt durchbrechen sollten. Was können denn Eltern stattdessen tun?
Ja, 100%. Und ganz ehrlich, die Wenn-Dann-Keule rutscht mir auch noch raus. Ja, also auch hier wirklich wieder im ersten Schritt Selbstempathie, die Sache wirklich den Druck rausnehmen aus diesem Cycle-Breaking. Das Ganze soll nicht das nächste To-Do sein, was wir uns als Eltern auch noch auf die Keule schreiben, sondern das soll uns ja erleichtern und es soll unser Familienleben ja lebenswerter machen für uns und nicht irgendwie Druck erzeugen. Das heißt, erstmal realisieren, gut, Mist, schon wieder Wenn-Dann-Keule rausgerutscht, tut mir leid. Also uns beim Kind auch entschuldigen dafür, signalisieren, hey, tut mir leid, ich habe dich gerade unfair behandelt, ich stand unter Stress, ich versuche das zu ändern. Was hättest du denn gebraucht? Das würde mir total helfen, wenn du mir sagst, wie es dir geht, wie du dich fühlst und was du gebraucht hättest, damit wir zusammen neue Lösungen ausprobieren können. Also ich würde sagen, wie können wir das verändern? Einander zuhören, fragen, was braucht man mein Kind denn eigentlich gerade? Warum kooperiert es denn gerade nicht? Und ist es vielleicht auch mal okay, wenn mein Kind gerade nicht kooperiert? Was brauche ich denn gerade? Mache ich vielleicht gerade mein Kind dafür verantwortlich, dass es meine Bedürfnisse erfüllt? Also auch hier wieder der Check-in mit allen Familienmitgliedern. Wie geht's uns gerade und was brauchen wir? Und wie kommen wir hier bestmöglich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, der uns nach vorne bringt? Und das ist übrigens wieder so ein Trampelpfad, ne? Also es braucht Zeit, es braucht Geduld, es braucht Ressourcen und es braucht einfach Kontinuität, dass wir uns das erlauben, immer wieder neu auszuprobieren und das Scheitern nicht als negativ zu empfinden, sondern einfach als Signal, ah, okay, das hat nicht geklappt, dann müssen wir was anderes ausprobieren.
Lass uns mal am Ende der heutigen Folge darüber sprechen, wie wir mit Rückschlägen während des Prozesses des Cycle Breakings umgehen. Also es kann ja beispielsweise sein, dass wir eine ganz tolle Vision davon haben, wie wir miteinander umgehen wollen und zusammen leben, nur um dann vielleicht festzustellen, dass die Menschen in unserem Umfeld ja einfach nicht mitmachen wollen. Da ist vielleicht eine etwas strengere Bezugsperson in der Kita, eine Lehrerin, die beschämt oder Großeltern, die darauf beharren, dass sich Kinder gefälligst nach ihren Wünschen zu benehmen haben. Ja, wie können wir denn damit umgehen?
Ja, auch irgendwie so eine Frage aller Fragen, oder? Ich finde auch im Schreibprozess vom Buch ist mir mehr und mehr bewusst geworden, dass Cycle Breaking irgendwie gar nicht so eine alleinstehende Dynamik ist, sondern in ganz, ganz viele herausfordernde Teile des Elternseins irgendwie mit reingreift. Und grundsätzlich ist mein Ansatz dazu sagen, in allererster Linie gilt es natürlich, unser Kind vor Übergriffen zu schützen. Ja, also sobald körperliche oder emotionale Gewalt im Spiel ist, dürfen wir diese als solche benennen und für unser Kind einstehen. Das ist nicht immer leicht. Da dürfen wir uns Hilfe bei und Unterstützung und Ermutigung holen und Zuspruch. Ja, und dann gilt es aber auch, sagen wir mal, es ist irgendwie jetzt, unser Kind ist nicht in unmittelbarer Gefahr, sondern es ist eine Meinungsverschiedenheit, ein Generationenkonflikt. Da plädiere ich immer dafür, wir können das Verhalten anderer Menschen nicht oder nur bedingt beeinflussen. Was wir beeinflussen können, ist unser eigenes Verhalten, wie wir für unser Kind einstehen wollen, wie wir mit unserem Kind sprechen, worüber wir mit unserem Kind sprechen, worüber wir es aufklären. Das heißt, der Fokus auf das, was wir beeinflussen können, auf unsere Beziehungsqualität zu unserem Kind. Das ist das, wo wir unmittelbar einen ganz großen Einfluss drauf haben. Da lohnt es sich zu investieren. Und wenn wir da Rückschläge erfahren, das Gefühl haben, wir sind im Moment in einer Phase, wo es wirklich nicht gut gelingt, da erstmal auch hier uns gegenüber eine positive Fehlerkultur, also uns nicht verurteilen, das erzeugt wieder nur Stress, wieder nur Druck. Das bringt die Amy dazu, die alten Autobahnen darauf zu fahren. Das heißt, Druck rausnehmen, sich nicht verurteilen, sondern, wie eingangs gesagt, die Schuld und die Scham als wichtige, hilfreiche Leuchttürme anerkennen und dankbar dafür sein, dass sie uns zeigen, dass wir entgegen unserer eigentlichen Werte gehandelt haben. Und dann, ja, Rückschläge als Lernmöglichkeit sehen. Also danach zu fragen, was hätte ich denn gebraucht, damit es besser gelingt? Was hätte mir denn eventuell geholfen? Und wirklich mit einer gewissen Neugierde, lösungsorientiert danach zu fragen, was uns denn jetzt nach vorne bringen könnte, was uns denn geholfen hätte, wo wir uns denn mehr Ressourcen und vor allem welche ins Leben holen können, damit es uns künftig leichter fällt, anstatt uns dazu zu verurteilen und zu fragen, warum immer ich, warum kann ich es nicht und ja, nach vorne zu denken und sich gegebenenfalls eben auch Unterstützung dabei ins Leben zu holen. Also nicht das Gefühl zu haben, wir müssen das alles alleine schaffen, ganz im Gegenteil.
Okay, das hört sich schon mal gut an. Jetzt hat Danielle eingangs schon gesagt, und du hast es auch jetzt zwischendurch immer wieder erwähnt, beim Cycle Breaking geht es auch um Nachsicht mit sich selbst. Wie gelingt einem die denn?
Ja, auf jeden Fall hier vielleicht nochmal so eine Realisierung, die wir alle mitnehmen müssen, egal wie viele Bücher wir lesen, egal wie viele Ratgeber wir uns zu Gemüte führen, egal mit welchen Experten wir zusammenarbeiten, welchen Experten wir auf Instagram folgen, welchen Online-Kurs wir machen. Wir werden unseren Kindern auf jeden Fall Muster mitgeben, die später im Leben für sie eventuell nicht mehr ganz so sinnvoll sind. Es gibt nicht die perfekte Elternschaft. Es gibt keine cleane, ultimativ harmonische, vorbildliche Erziehung. Ja, wir sprechen von Menschen, von meistens in der Familie vielen unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Und dann gibt es auch noch ganz viele äußere Einflüsse, ja, die täglich für Veränderungen sorgen. Es gibt nicht den idealen, perfekten Weg durch die Kindheit, weder für unsere Kinder noch für uns selber und auch nicht durch die Elternschaft. Das heißt, das zu realisieren, ja, dass Unperfektion sozusagen dazugehört, das ist, glaube ich, so der allererste wichtige Weg und auch das, daran müssen wir uns wirklich täglich erinnern, damit es uns gelingen kann, dass wir nicht in so einer Spirale nach unten, die aus Selbstverurteilung und Angst und Scham und Wut irgendwie immer weiter in die Lähmung führt oder uns einfach festhält, ja, auf diesen alten Autobahnen, sondern zu realisieren, okay, gehen wir mal davon aus, wir machen so oder so Fehler. Wie kann ich denn den Schaden minimieren? Ja, und vor allem den Fokus auf das zu richten, was eine gute Balance herbeiführen kann. Was funktioniert denn gut? Was wollen wir denn weitergeben? Was macht denn Spaß? Was gelingt uns denn schon? Was macht denn Freude? Was entlastet? Was fühlt sich inspirierend an? Wann haben wir das Gefühl, ja, so ist das Familienleben toll? Wann habe ich das Gefühl, ich habe meinen Kindern wirklich geholfen? Wann erlebe ich ein Gefühl von Entspannung und Gelassenheit am Ende des Tages mit meinen Kindern und mit meiner Rolle als Mama oder Papa? Und da den Fokus drauf zu lenken, um wirklich auch genügend, ja, Gegenpool zu haben für die Momente, in denen es dann doch mal herausfordernd ist.
Ja, okay. Tolle Impulse, Leandra. Vielen, vielen lieben Dank dafür.
Ich danke euch, es hat mega Spaß gemacht.
Es war total schön, dass du da warst. Und wenn ihr Lust habt, euch beim Cycle-Breaken von Leandra und ihren Tipps und Ratschlägen begleiten zu lassen, dann könnt ihr das natürlich mit ihrem Buch Cycle-Breaker für mein Kind mache ich es anders, toxische Muster in der Familie durchbrechen und nachsichtig mit sich selbst bleiben tun. Wir freuen uns, auch wieder ein Exemplar des Buches verlosen zu dürfen. Vielen Dank an den Belz Verlag dafür. Ja, und du hast rund von den Fidget-Ringen gesprochen. Ich glaube, davon verlosen wir auch einen, damit einfach, ja, das mal ausprobiert werden kann. Schaut am besten gleich mal bei Instagram vorbei. Dort findet ihr Postings zu den Verlosungen. Alternativ könnt ihr natürlich auch eine E-Mail an wunschkindblog@gmail.com mit dem Betreff Leander oder Ring senden. Und wir wünschen euch natürlich ganz, ganz viel Glück. Wenn ihr Lust habt, noch mehr von Leandra zu hören, dann könnt ihr das in Folge 71 unseres Podcasts tun. Darin haben wir mit dir nämlich darüber gesprochen, wie wir unsere Kinder dabei unterstützen, Resilienz zu entwickeln. Resilienz ist ja die Widerstandsfähigkeit, die es Menschen ermöglicht, auch mit schwierigen Situationen umzugehen. Und das war auch wirklich eine sehr, sehr spannende Folge. Wir verlinken die natürlich auch wieder im Blog und in den Shownotes. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wir danken natürlich wie immer euch fürs Zuhören und wir freuen uns riesig, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder mit dabei seid. Für heute sagen wir aber erst einmal tschüss.
Ciao.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.